der Podcast der Mediengruppe RTL.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Mediengruppe RTL. Mein Name ist Mirko Jevers aus der RTL Kommunikation und ich habe heute Joey Kelly zu Gast. Ja, Joey ist Spendmarathon-Legende, Extremsportler, Mitglied der Kelly Family und Unternehmer. Er spricht mit mir über seine nächste Spendenmarathon-Herausforderung und welche bisher seine größte war. Er erzählt uns von der Geschichte der Kelly Family, wie es zu ihrem Comeback kam und dass er die Klamotten von damals eigentlich ganz cool fand. Ja, und wir erfahren von ihm, wie seine Abenteuerreise mit seinem Sohn Luke war, mit dem er ohne Geld und ohne Essen allein in einem VW-Bus von Deutschland nach China gereist ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, zu Gast heute bei mir ist Joey Kelly. Joey, hallo.
Hallo.
Joey, der Spendmarathon, der steht wieder an, zum 24. Mal dieses Mal tatsächlich.
Ja.
Du bist ja schon irgendwie ein Stück weit eine Legende geworden, ne?
Ich habe das Glück, dass ich jedes Jahr für das Spendmarathon seit vielen Jahren, dieses Jahr ist es für mich der 14. oder 15. Spendmarathon, wo ich dann halt jedes Mal so ein 24-Stunden-Aktion machen darf. Und es ist jedes Mal hart, aber wunderschön. Es ist eine Ehre, dass ich dann da mitmachen darf.
Aber es ist tatsächlich ja irgendwie undenkbar, dass du nicht mehr dabei bist. Also gefühlt bist du irgendwie schon immer dabei. Und gefühlt ist Wolfram Kunz dein Bruder.
Ja, Wolfram Kohns ist ein guter Freund von mir und der moderiert das Spendenmarathon seit 25 Jahren. Und jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr mit Vollpower das ganze Team natürlich dahinter. Und ich habe das Glück, seit vielen Jahren halt jedes Jahr am Anfang des Spendenmarathons hatten wir nicht diese 24-Stunden-Aktion, sondern halt die ersten Aktionen waren. Genau, das erste war, wir sind von Berlin mit dem Fahrrad, mit einem Freund von mir zu zweit, nach Irak geradelt. Damals konnte man noch über die Syrien sind wir gefahren, 600 Kilometer durch Aleppo und Damaskus und alles. Da war ein ganz normales Land und dann in Jordanien und dann an der Grenze von Irak einen Scheck übergeben, wo früher halt so eine Lager war von Menschen, die aus dem Krieg von Irak nach Jordanien geflüchtet sind. Und das war die erste Aktion, die war brutal. 10 Tage, es war kalt, weil November ist es auch kalt, auch in der Türkei, nur in Syrien, Jordanien, da war es warm, ansonsten war das halt bis dahin unfassbar. Dann ein Jahr später war es Berlin, Köln in ein Studio rein, in 4 Tagen, dann Kiel, Köln und irgendwann kam die Idee von Wolfram Kunz, ob wir nicht 24 Stunden Aktion machen können im Rahmen von den 24 Stunden.
Mhm. Jetzt sprichst du es gerade an, diese beiden Aktionen. Kannst du so rückblickend sagen, welche bisher die Aktion war, die dich am meisten gefordert hat?
Also die Aktion, die am brutalsten war, war hier in der Zentrale bei RTL 24 Stunden gegen die Rolltreppe laufen.
Die war an die erinnere ich mich.
Unmenschlich. Also wirklich, ich bin da gestartet, also gegen die Rolltreppe. Mhm. Und nach 2 Stunden dachte ich, nein, das kriegst du niemals hin. Das überlebst du gar nicht. Und irgendwann kam ich in den Rhythmus und habe dann einfach ein bisschen abgeschaltet. Und da 24 Stunden ohne aus der Rolltreppe auszusteigen, hatten wir 50.300 Stufen geschafft, knapp 12.000 Höhenmeter und eine coole Spende von, ich glaube, 120.000, 130.000 Euro übergeben.
Aber das ist interessant. Also man hat ja bei dir tatsächlich immer das Gefühl, es gibt diesen Moment der Schwäche überhaupt nicht. Also gibt es den doch?
Doch. Also ich zweifle auch oft und es wird, das Problem ist, dass jeder denkt, ah, das schafft er, kein Problem, aber ich werde auch älter. Und momentan habe ich so viel Arbeit, weil wir meine normalen Sachen, die ich tue und dann halt natürlich auch Kelly Family on top obendrauf, aber es ist eine Ehre, dass ich dann dieses Jahr wieder starten darf. Wir starten jetzt in ein paar Tagen beim Spendmarathon und diesmal ist es so eine Art Biathlon. Biathlon heißt so ein Scooter, wo man treten muss mit einem Bein, dass man da vorwärts kommt. Und dann schießt man halt mit Laser so auf Scheiben. Und wenn man nicht gut schießt, dann muss man halt so eine Strafrunde machen. Wenn man gut schießt, dann geht man halt weiter mit dem Scooter. Mhm. Dann ist man unterwegs und ich freue mich. Die Aktion ist sehr, sag mal, für jeden denkbar. Und seit zum 5. Mal jetzt ist es eine Aktion, wo ich nicht alleine bin. Und die Idee kam auch von Wolfram Kohns und das Team, dass wir halt quasi Unternehmen, die sich einkaufen für eine Spende, das heißt Companies, und dann bringen die ihre Mitarbeiter oder Kunden oder Partnern oder irgendwas und dann machen die da halt quasi im Kreis da 24 Stunden mit. Und dann gibt es so immer so ein Siegerteam. Und ich mache immer 24 Stunden, versuche halt so viele Runden wie möglich zu machen. Letztes Jahr hatten wir 24 Stunden Hindernislauf. Mhm. Das waren so 400 Meter und 5 oder 6 Hindernissen und dann 24 Stunden. Und ich habe versucht in den 24 Stunden, habe da 2 Pausen gemacht, einmal 11 und einmal 11,5 oder 12 Minuten. Habe mich zweimal geduscht, dass ich dann halt wieder ein bisschen frisch bin, dass die Kleider halt gewechselt sind. Und die Aktion war cool, brachte eine Spende von 533.000 Euro. Jahr davor war es 24 Stunden Spinning, 24 Stunden Unterwasserlaufen, 24 Stunden Hochsaal, 24 Stunden Todesrad, 24 Stunden Laufband, 24 Stunden Catcart, 24 Stunden Surfen war das Coolste.
Die Welle, die stehende Welle.
Das war Wahnsinn, ja. Die haben hier bei RTL eine riesen Welle gebaut. Die haben da, ich glaube, wochenlang.
Also ein riesen Becken, muss man erklären, ne? Ein riesiges Becken und da war eine stehende Welle drin.
Richtig, mit Druck, mit irgendwelchen Maschinen haben die da halt quasi das Wasser so erzeugt, dass das Wasser halt eine Welle ist. Ja. Und das war phänomenal. Das war so cool zum Ansehen. Natürlich war das Wasser kalt. Wir hatten Dezember, abends hatten wir 0 Grad. Aber wir hatten Trockenanzüge an und dann ist man oft natürlich gefallen. Am Anfang bin ich alle 20 Sekunden oder 10 Sekunden runtergefallen. Ich habe für die Aktion trainiert und irgendwann kam man im Rhythmus rein und dann könnte man so ungefähr bis zu 20 Minuten auf dem Surfbrett stehen, ohne dass man fällt. Und irgendwann ist man halt unkonzentriert und dann kommt die Welle ein bisschen anders und dann zack, ist man im Boden, dann steht man wieder auf, man macht es wieder. Also es alle Aktionen waren, also die
aber ganz kurz, das setzt aber voraus, dass du ja surfen kannst, logischerweise.
Ja, ich konnte nicht. Also die Idee kam auch wieder von das Team von Spendenmarathon und ich sagte, ich kann nicht surfen, aber ich probiere es. Und dann bin ich, bei Hamburg gibt es halt so eine Welle und dann habe ich da trainiert und nach ein paar Stunden konnte ich so 20, 30 Sekunden stehen und habe dann ein Video geschickt und der Wolfram sagte, super, du kannst das. Und dann habe ich das ein bisschen mehr trainiert.
Soll er doch mit drauf kommen?
Nee, der Wolfram sitzt ja in der Zentrale im Studio. Und da, wo der Spendenmarathon halt quasi irgendwie moderiert wird. Das ist in Köln-Hürth, ich glaube. Hm. Und Wahnsinn. Also, aber die 24-Stunden-Aktion, die, sag ich mal, am schlimmsten war oder brutal oder war 24 Stunden Bullriding. Boah, Bullriding, also so ein Elektrobull und das Ding schaukelt hin und zurück. Also man hat irgendwann so einen Wurm im Kopf und dann das Schlimmste war, dass, weil das hackt immer hin und zurück, dass man am Hintern, es wird so wund, ich konnte fast eine ganze Woche nicht mehr sitzen. Du kriegst so einen Hintern wie so ein Pavian-Affe. Also es war wirklich, das war nur diese Reibung so peu à peu.
Es jetzt hast du es gerade schon gesagt, du wirst älter. Kannst du denn schon irgendwelche so langfristigen Blessuren oder Macken an deinem Körper feststellen?
Nein, also noch geht's. Ich habe Gott sei Dank einen relativ robusten Körper, zumindest noch. Und ich habe natürlich über die letzten 20 Jahre Ausdauersport einige Verletzungen gehabt. Am schlimmsten habe ich mich immer verletzt bei den Raab-Events. Deswegen bin ich froh, dass es auch vorbei ist. Stockcar war außer Kontrolle, VOG-WM, Autoball, Turmspringen und so. Da habe ich mich Hand gebrochen, Gelenk gebrochen, Rippen gebrochen, starke Prellungen. Und ansonsten von den Ausdauersport, gut, ich bin vom Fahrrad ein paar Mal sehr hart gefallen, Schlüsselbein gebrochen. Ich habe Meniskus auf der rechten Seite, halt eine Glättung. Das kam auch durch ein Raab-Event, durch Eisfußball. Und so diese kleine, unkontrollierte, sag mal, Actions, die sind am schlimmsten.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesen schwachen Momenten, von denen du vorhin erzählt hast. Du hast diesen Rolltreppenlauf von erzählt. Ich kann mich daran erinnern, ich bin damals hier aus dem Büro gegangen und da bist du quasi losmarschiert. Und ich bin den nächsten Morgen wieder reingekommen und du bist logischerweise noch immer auf der Rolltreppe gewesen und bist hochgestiefelt. Die war damals, erinnere ich mich richtig, die war aber dann logischerweise abgestellt, ne? Oder wie sah das damals konkret aus?
Nein, die Rolltreppe hier bei RTL sind 2. Die haben die so gemacht, dass die halt quasi nur so entgegeneinkommen.
Ja.
Das heißt, ich laufe gegen die Rolltreppe Und die läuft die ganze Zeit.
So war es, genau. So war und das. Du warst immer, ja.
Okay. Genau, also ich laufe dann quasi gegen die Rolltreppe, das heißt so eine Art Stepper. Mhm. So ein Stepper, die halt quasi nie aufhört. Und dann ist man so ein...
Aber
so
hohe Stufen.
Genau, die Stufen sind 23 Zentimeter anstatt 17. Mhm. Und diese 5 Zentimeter größer, und ich bin ja nicht der Größte, ist es irgendwie eine Bewegung, der ungewohnt ist. Da muss man den Bein immer quasi höher bringen. Und dann darf man auch keine großen Fehler machen, weil diese Stahltreppen, die sind ganz schön böse. Wenn du da irgendwie flach fällst, da kannst du dich auch schon wehtun. Aber ich habe ein gutes Team, das mich immer versorgt und pflegt und hilft und was zu trinken gibt. Und ich habe mich selbst gewundert, dass es dann halt geklappt hat, ohne auszusteigen, 24 Stunden gegen die Rolltreppe zu machen. Aber ich mache es nie wieder. Never. Und wenn ich hier komme bei RTL, ne, ich laufe immer nur die Stufen. Ich will nie wieder in meinem Leben auf diese Rolltreppe draufgehen, sondern daneben ist eine normale Treppe und die nutze ich auch.
Aber du hast diese schwachen Momente vorhin angesprochen. Also kann man überspitzt sagen, dass es tatsächlich auch Momente gab, in denen du über Aufgabe nachgedacht hast?
Ja, es kommt ständig. Also jedes Ultramarathon, jeden Challenge, da zweifelt man.
Okay.
Das ist,
und wie schafft man die Momente? Woran denkt man dann?
Ja, man denkt an positive Momente, man denkt an das Ergebnis, man denkt an den letzten 10 Meter im Ziel. Also man zehrt quasi von was Positives, was Gutes, von ja, die Freude, der Erfolg, das Stolzsein danach, dass man halt irgendwie es doch gepackt hat und dann geht man halt und dann kommt man aus dem Tal so ein bisschen raus. Natürlich muss man halt wissen, wie man seine Kraft aufteilt, man muss auch ein bisschen fit sein, man muss Erfahrung haben und natürlich auch den letzten Drittel, also die letzten 6 bis 8 Stunden beim Schwimmmarathon sind immer die härtesten. Und deswegen bin ich auch der Meinung, 30% geht immer über nur Kopf, also Mindset, Wille. Mhm.
Was ist denn der Antrieb? Ist es so ein natürlicher Ehrgeiz? Sind es die Kinder, denen man helfen möchte? Was ist es?
Beim Schwimmmarathon ist es einfach das Glück, dass man halt gesund ist, dass man es machen darf, dass man dazu gehören darf in irgendeiner Form, dass man halt seinen Beitrag machen soll und darf. Und ich glaube, wenn man das Glück hat, in der Öffentlichkeit arbeiten zu dürfen, dann ist es eine soziale Verantwortung, dass man helfen soll. Es ist doch viel, viel schwieriger, sag ich mal, für jemanden, der keinen Namen hat, Spenden zusammen als jemand, der in der Öffentlichkeit arbeitet. Ich arbeite mit sehr vielen Unternehmen, weil das ist ein Teil meines Jobs. Und dann schafft man halt Companies, die viel Geld verdienen, die dann halt was spenden für den Spendenmarathon. Und die haben auch was davon, die dürfen vor Ort auch mit in Action dabei sein. Und dann fließt halt coole Beträge an Projekte für Kinder vom Spendenmarathon, eine Stiftung, die ja keine Verwaltungskosten hat, was vorbildlich ist, seit über 25 Jahren mittlerweile 150 Millionen Euro zusammengekratzt. Das ist schon mega.
Würdest du sagen, dass du ein extremer Mensch bist?
Ich betrachte mich nicht so, nein. Weil das, was ich tue, oder diese ganzen Ultramarathons und unterschiedlichen Wüstenläufen und Race Across America und Deutschland ein paar Mal durchquert und dies und das und hast du nicht gesehen, haben auch andere Menschen getan. Gut, betrachte ich die anderen als extrem? Schon eigentlich, ja. Mir macht das Spaß. Ich sehe das nicht als so extrem. Also ich mache aber keine richtigen so Fun-Sportarten. Also es ist nicht so Adrenalinkick. Also ich mache jetzt kein Tieftauchen oder halt Springen von Klippen oder sowas. Es ist aber dann schon extrem, weil wenn du zum Beispiel jetzt durch die Wüste 200 Kilometer nach 36 Stunden das Ding hinter dir hast, das geht an den Körper. Also gesund ist es nicht, was ich tue.
Du sagst zwar, das ist für dich und in deinen Augen nicht extrem und trotzdem ist es ja schon in meinen Augen wiederum ein extremer Ehrgeiz, den du dann doch irgendwie hast. Ist das sowas denn, was Natur gegeben ist? Habt ihr das irgendwie früher bei euch in eurer Familie irgendwie mitbekommen oder wo kommt das her?
Ich glaube natürlich auch ein Teil kommt von meinen Eltern, Erziehung, von das ungewöhnliche Leben, was wir als Kelly Family erlebt haben. Also wir haben halt vor der Erfolg eine ganz lange Zeit gehabt, wo wir halt nichts hatten, also waren sehr arm, haben auf der Straße gespielt, hier in Köln, am Domplatz, umsonst und dies und das. Und irgendwann kam dieser große Durchbruch. Trotzdem, sag ich mal, ich wollte, sag ich mal, immer schon als 15-Jähriger etwas machen. Etwas, sag ich mal, ich habe gerne immer sehr, sag ich mal, viel gearbeitet. Arbeiten tut mir auch sehr viel Spaß, weil ich nur arbeite mit Sachen, die mir auch gefallen. Also alles, was ich liebe, gehe ich nach und arbeite gerne 7 Tage die Woche, von morgens bis abends. Und deswegen ist es für mich keine Belastung, weil es ist so eine Art Berufung, die ich gefunden habe. Und mir gefällt das einfach, mit Menschen zu arbeiten, weil ich Menschen liebe. Und wenn du nur, sag ich mal, mit Leuten, die ich umgehst, die auch selber Kämpfer sind und auf ihre, sag ich mal, Ebene auch Marathonläufern sind, ob es Business, privat sind oder so, das ist einfach, das beflügelt. Das macht einfach mega Spaß. Und ich ernähre mich auch, wenn ich andere Leute sehe, wie die auch brennen, wie die auch irgendwie ihre Ziele verfolgen. Und deswegen, ja, das Motto ist, das ganze Leben ist ein Marathon. Jeder auf seine Weise. Wir müssen überhaupt keine Marathons laufen. Das ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Aber wenn ich das finde, was ich liebe, meine Leidenschaft und gehe nach und kämpfe und gehe jeden Tag so diesen extra Mile, das sind Marathons. Und das bewundere ich an jeden einzelnen Mensch.
Wie trainierst du? Trainierst du täglich?
Genau, ich versuche täglich zu trainieren. Momentan ja, ist bei der Kelly Family viel los und ich habe ja selber noch ein Gewerbe und habe so ein Team von Mitarbeitern und deswegen ist es sehr, sehr viel. Aber Ende Februar ist die Tour hinter mir und dann fällt gefühlt ungefähr 30% weniger Zeit, dann habe ich ungefähr 20-30% mehr Zeit, die ich dann halt fülle mit mehr Training wieder. April habe ich Nordpolmarathon und im Sommer mache ich von München nach Venedig, das sind 500 Kilometer. Und ich mache das auch das Thema Survival, weil ich habe zweimal Deutschland durchquert, einmal Wilhelmshaven Zugspitze, einmal Warnemünde Zugspitze, 900 Kilometer und dann halt nur mit einer Plane. Und am 8.8.2020 um 8.08 Uhr morgens starte ich in München am Marienplatz und gehe nach Venedig, 500 Kilometer.
Ist das schon alles so weit im Voraus organisiert?
Ja klar, noch weiter. Okay. Also schon übernächstes Jahr.
Ach komm.
Ich muss ja quasi meine Challenges immer so platzieren, dass, weil ich bin selbstständig und arbeite für viele Unternehmen und die buchen mich auch halt langfristig. Ich mache ja Vorträge für Companies, heute Morgen hatte ich eins. Hier in Düsseldorf, heute Abend habe ich noch eins. Wo bin ich heute Abend? Irgendwo bei Osnabrück. Und gestern hatte ich 3 und morgen habe ich 3. Und das sind so einfach als Keynote-Speaker Impulsvorträge. Und die buchen teilweise 2-3 Jahre im Voraus und kurzfristig auch. Und deswegen muss ich auch einfach diese Termine blocken, dass ich dann halt das mache.
Sag mal, du hast eben gerade die Kelly Family angesprochen, die Vergangenheit angesprochen. Die gibt es ja eigentlich auch wieder, die Familie im Hier und Jetzt und heute. Wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber wir werden auf jeden Fall die Kelly Family auch im Rahmen des Spendenmarathons erleben.
Ja, das ist mega schön. Und die Idee kam auch wieder von das Erde-Spendenmarathon-Team. Und zwar, wir haben die Ehre als Band, dass das Theme-Song quasi halt zum Spendenmarathon eine Kelly Family Song ist, dann ist es auch so, dass am 22. November, an dem Abend, wo der Spendenmarathon endet, also um 18.30 Uhr ist der letzte Gong meistens und dann gibt es eine Summe und dann habe ich eine Stunde Pause und dann fängt das erste Konzert der Kelly Family in der Kölner Arena, was zufällig hier nur ein paar Meter von hier ist. Und dann habe ich ein Konzert von 2,5 Stunden. Und dann kommt der Wolfram Kohns auf der Bühne um ca. 22 Uhr etwas und dann gibt es halt auf der Bühne vor der ausverkauften Köln Arena vor 12.000, 15.000 Menschen eine letzte Summe und das wird dann halt von RTL gefilmt und dann gibt es halt irgendwie dann ein Posting, wo dann der letzte Zahl halt gegeben ist, was der Spendenmarathon dieses Jahr gebracht hat.
Ihr habt was vor euch.
Ja, ich weiß, ich habe sowas früher oft gemacht, Marathon und abends Konzert und sogar 2-mal Ironman und dann abends Konzert und dann habe ich den Angelo, weil der macht die Konzerte, ich habe gesagt, Angelo, können wir nicht die Köln Arena halt irgendwie, also vor dem Vorverkauf auf einen anderen Tag irgendwie platzieren und sagte, Joy, du redest seit 20 Jahren über No Limits. Also, lebe es. Ich sage, ja,
hat er recht.
Aber.
Hat er recht.
Okay, und dann kille ich mich ja 24 Stunden. Es ist eine riesen Ehre. Also es ist, und dann habe ich genau eine Stunde Zeit und dann fängt die Kölner Arena Konzert. Und das Problem ist, dass, weil dieses Jahr ist es ein besonderes, sag ich mal, Programm. Und in dem Programm bin ich, ich habe geguckt, Angelo, warum bin ich so oft drin? Schmeiß doch meine Songs raus. Das geht nicht. Das ist das Albumprogramm.
No Limits.
Genau. Ich sag, und dann auch noch das erste Song der Show. Ich sag gut, durch. No Limits.
Sag mal, apropos No Limits. Ich habe gelesen, du hast mit deinem Sohn jetzt auch eine Tour gemacht. Eine ziemlich extreme Tour. Ne? Was habt ihr gemacht?
Wir sind gestartet in Berlin mit den alten Autos und alten VW-Bus, ein T1 1967, die ganz alten, den habe ich gekauft vor einem Jahr für nur 15.000 Euro, total kaputt, aber ich habe den Motor repariert, Getriebe, Bremsen.
Selber?
Zum Teil schon, ja. Okay. Und dann habe ich noch quasi halt eine Werkstatt, die dann gewisse Sachen gemacht hat und so halb. Und dann sind wir gestartet, aber die Karosserie habe ich genauso vergammelt gelassen, so vintage, so verrostet und irgendwie nicht, weil für den Vorhaben habe ich sehr viel Mitleid gebraucht und wollte die Karosserie nicht lackieren. Und dann bin ich gestartet mit Luke, mein älterer Sohn, der ist 19, der hat auch Vorschein, wir sind gestartet in Berlin am 15.07. Wir sind gestartet ohne Geld, ohne Sprit und nichts zu essen und dann hatten
wie
wir...
Ohne Sprit.
Ja, genau. Also der Tank war vielleicht halb voll. Der Tank ist sowieso nur 40 Liter. Ja. Ganz kleines Tank. Ja. Und da war, ich sag mal, gefühlt 10, 20 Liter vielleicht noch drin. Mhm. Vielleicht auch mehr oder weniger. Und sind gestartet quasi mit nichts. Nur unsere Klamotten. Mhm. Und wir hatten ein Ziel. Und der Ziel war Peking. Und wir waren nach 27 Tagen im Ziel. 10 Länder, 13.000 Kilometer. Wir sind einen Schnitt von 63 km/h gefahren. Ich habe so eine Navi gehabt. Hm. Und es war Bombe. Es war der absolute Burner. Und ich habe es vorhin erzählt, es war so cool, dass übernächstes Jahr...
Genau vorhin, man muss dazu sagen, wir hatten uns kurz schon mal unterhalten.
Genau. In anderthalb Jahren starte ich im Sommer in Alaska und fahre die komplette Panamericana. Und auch mit meinem Sohn wieder. Und der zweite
auch.
Kommt auch, der Leon, der ist jetzt fast 6., dann ist er schon seine fast 8. Und dann starten wir zu dritt, ohne Money, ohne Kreditkarte, von Alaska bis nach Feuerland.
Männertour.
Das wird der Wahnsinn, wirklich.
Schweißt das zusammen schon?
Das schweißt, natürlich. Cool. Weil es geht ja, wir müssen alle kämpfen zusammen, halt quasi Nahrung schaffen. Wir müssen Menschen kennenlernen. Es ist natürlich, wenn wir Geld mitnehmen würden, wäre das halt mal ja, viel, viel einfacher. Und so viel Geld braucht man gar nicht. Weil erstens ist zum Beispiel der Sprit in Polen, in Russland, in China, in der Mongolei nicht mal die Hälfte wie hier. Das heißt, wir haben insgesamt gebraucht für die ganze Tour von Berlin nach Peking 1.700 Euro.
Aber wie genau kommt ihr an das Geld?
Genau.
Habt ihr zwischendurch gesungen oder was?
Nein. Ich habe ein Konzept, der halt funktioniert. Und das habe ich schon vor 5, 6 Jahren gemacht. Und das ging vom L.A. bis New York. Und das ist ein ganz kleiner Trick, aber der läuft. Und zwar, also wir überfallen keine Menschen, sondern halt, ich bastel Kleeblätter.
Aus was?
Aus Kleeblätter. Also, ne, die man, also Kleeblätter werden in Folie geklebt. Aha. Aber ich klebe auch einen vierten dazu. Das heißt, es ist ein Vierer-Kleeblatt. So eine Art Shamrock, Glücksbringer, irisches Symbol.
Moment, das ist jetzt ein normales Kleeblatt, also normal haben die ja drei.
Genau.
Und dann legst du ein viertes Blatt einfach dazu, oder wie?
Genau, richtig. Es ist ein bisschen Arbeit. Also es ist, und man sieht es manchmal, aber manchmal nicht, dass es kein richtiger ist. Ich sage aber auch die Leute, es ist kein richtiger.
Okay.
Aber ich habe auch noch nie eins gefunden. Deswegen, ich mache Bastel-Kleeblätter und dann verspreche ich die Menschen, wenn die mich unterstützen sollten, in egal welcher Form, Sprit, Geld, Nahrung, dann kriegen die ein Kleeblatt. Aber die schicke ich auch noch nachträglich ein Buch, wo der Name der Menschen im Buch ist, erwähnt und auch bedankt. Und die Nummer geht immer auf. Das ist der Hammer. Es ist so eine einfache Konzept und dann machst du Prospekt.
Aber ist es denn dann so, ich meine, wenn ich jetzt irgendwo sagen würde, ich schicke dir mal ein Buch oder mein Buch, mich kennt logischerweise keiner.
Ja.
Aber ist es tatsächlich so, dass dich denn dann alle auf Anhieb erkennen?
Nein.
Da sagst du, ich bin der coole Typ aus Deutschland, der Musik macht.
Selbst in Polen erkennt mich keine Sau.
Okay.
Auch in Russland haben wir noch nie gespielt. In der Mongolei oder in China. Das ist Niemandsland. Das heißt, die ersten paar Stunden hast du ein bisschen Glück und danach ist Kampf. Okay. Aber wenn du zum Beispiel da stehst, ne, und ich habe so einen Stand, ich habe so Flyer und Banner und Fahnen, also es ist durchdacht. Und dann spricht man Menschen an und ich habe dann halt Prospekte, die ist dann halt mit umgesetzt, also von ja, auf Russisch, auf Chinesisch, auf Polnisch. Dann spricht man die Menschen an und dieses Auto, muss man auch sagen, das ist ein Hingucker. Wenn man glaubt, dass das Auto hier in Deutschland beliebt ist, die Leute in Russland, in China, die drehen vollkommen am Rad. Das ist unvorstellbar. Die haben so ein Auto in diesen Ländern nicht gesehen, weil die Westautos, die kamen früher nicht. Und das Auto ist ja bekannt durch die Werbung, sage ich mal, weltweit. Das Auto steht, dieser T1 Samba, steht für Freiheit und für Surfing und für Urlaub und Familie und emotional. Mhm. Und allein das Auto selber ist ein Magnet. Und dann redest du mit den Leuten und gefühlt von 10, die du ansprichst, helfen 12. Also die leiten dich weiter und die helfen und die holen anderen und sagen, hier ist ein verrückten Deutschen, der hier irgendwie was vorhat und wir wollen auch in dem Buch
drin sein. Die haben es auch schon erkannt.
Also es ist wirklich, es ist coole Nummer.
Würdest du sagen, dein Sohn, also jetzt der Große in dem Fall, weil der ja mit war, ist so ein ähnlicher Typ wie du?
Nee, der ist anders. Der Luke ist, er ist ein cooler Typ. Klar, als Eltern denkt man, seine Kinder sind die Besten, aber der ist wirklich gut.
Und du nicht, oder was?
Ich nicht, nein. der Luke ist eine eigene Persönlichkeit. Mhm. Und ist klar, wer Kinder hat, weiß, jeder einzelne Kind ist anders. Und das ist das Schöne auch. Und mit Luke, wir haben in diesen 4 Wochen im Auto kaum gesprochen, weil du kannst im Auto gar nicht reden, wenn das Auto läuft. Weil der Motor so laut ist, weil die alten Autos sind ja nicht isoliert. Mhm. Also da brumm, brrr, ne? Und das ist, und dann fährt man halt durch diese nicht besonders gute Straßen, zum Teil katastrophale Straßen, wirklich nur so ein Matschweg. Und aber die Situation, die es war der Hammer. Also im Ziel, ein paar Tage später habe ich dann Luke gefragt, Luke, in 2 Jahren mache ich Alaska bis Feuerland. Willst du mitkommen? Sagt er, danke, dass du an mich denkst. Das wäre eine einmalige Chance. Ich sage, ich mache es auch nur einmal. Das heißt, wenn du mitkommst, würde ich mich freuen. Dann machen wir es zu dritt. Du, Leon und ich, wir sind dabei. Ne? Okay. Also klar, es ist tough. Mhm. Wir haben 0 Komfort. Mhm. Im Auto ist kein Klo. Mhm. Alles Outdoor. Und wir haben hinten auch kein Bett. Ich habe nur Bretter mit einer Matratze und jeder einen Schlafsack und fertig. Also es ist wirklich rustikal. Aber das ist das Coole.
Super.
Das ist so mega, du machst die Tür auf oder schläfst einfach am Rand irgendwo an einem Parkplatz oder an einem See oder wo es halt irgendwie passt. Man muss sich jeden Tag neu arrangieren.
Joey, kommen wir mal zu deiner Vergangenheit nochmal und zur Kelly Family. Du hast es vorhin schon angesprochen. Es war anfänglich tatsächlich echt eine harte Zeit, ne? Das fing ja damals an, so 74 bis 78, das war so die Zeit der Straßenmusik. Ne?
Ja.
Also man muss ja schon sagen, wenn man das jetzt alles mal so verfolgt, bis heute mit allen Höhen und Tiefen, das war schon echt eine irre Zeit.
Ja, also es fing 76 an, aus Zufall. Wir waren in Italien und dann hatten wir kein Geld mehr, wir sind ausgeraubt worden. Musik war Teil der Erziehung. Mein Vater sagte, okay, kein Money, dann machen wir Musik auf der Straße. Und dann haben wir angefangen, auf der Straße zu spielen. Davon haben wir uns dann ernährt. Das ging bis 79. Dann kam so ein Zwischenerfolg zwischen 79 und 81. Da hatten wir ein kleines Plattenvertrag mit Polydor. Die Platte lief auch, aber wir haben kein Geld verdient. Und wir haben immer noch im Bus gelebt, also Kelly Family, London Bus. Mhm. Dann der zweite Platte war ein Riesenflop. Und der dritte Single war ein totaler Flop. Und dann waren wir quasi wieder auf der Straße. Dann ging es von 81, dann ist noch unsere Mutter gestorben, ganz jung, und mein Vater ist alleinerziehend geblieben. Dann ging es bis 93, wieder auf der Straße, nochmal. 12, 13 Jahren. Und dann kam 1994 das Album Over the Hump und der ging durch die Decke. Das war Ausnahmezustand und dann ging es von der Straße auf die ganz große Bühne und das ging dann halt so bis 2003, 2004 und dann war auch wieder alles aus. Also in eine Karriere so unten, oben, unten, wieder hoch und dann wieder runter und jetzt wieder oben, also dreimal oben und bald viermal unten wahrscheinlich.
Und jetzt so rückblickend, also war das jetzt als Kinder, es war sicherlich nicht immer leicht, bestimmt nicht, gerade wenn man eben unten war, ja. Aber auch wenn man dann nachher oben war, als dann diese Zeit in den 90ern begann, die Zeit war doch bestimmt nicht immer leicht, oder?
Also die Zeit unten, muss ich sagen, war die schönste Zeit.
Ach.
Ich hatte als Kind, sag ich mal, keine Sorgen. Und zu essen hatten wir immer. Und wir waren zusammen und wir waren glücklich. Meine Eltern haben wirklich sich für uns geopfert. Meine Mutter sowieso, mein Vater auch. Deswegen, ich hatte die coolste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Das war wie jeden Tag Phantasialand. Reisen, mit dem Bus, spielen. Als Musiker, als Kelly Family, wie wir aufgebaut haben und gespielt haben, als wir klein waren, da waren immer Menschen, die waren einfach fasziniert. Wow, Wahnsinn, eine große Familie. Die singt auf der Straße und die kommen aus Irland und die reist mit dem Bus und dann leben die auf dem Hausboot. Also total alles nur crazy und, und anders.
Das aber hattet ihr auch Freunde? Wahrscheinlich weniger, ne? Wahrscheinlich waren es die Geschwister, die dann die Freunde waren.
Das ist richtig. Also wir haben aber immer wieder so eine Zentrale gehabt. Wir haben zum Beispiel in Köln hier eine Zeit lang damals 79 gelebt oder 78 mit Circus Roncalli, Bernhard Paul. Das heißt, in Winterquartier ist bei dem natürlich genial. Da hast du dann andere Artisten, die auch Kinder haben und hinter die Kulissen. Und früher hat Roncalli noch Löwen gehabt und da waren die Affen und da waren halt die Kinder von den Artisten. Und das war mega. Und dann haben wir immer wieder so Stationen gehabt, wo wir von einer Zentrale halt quasi in den Land gespielt haben. Da hatten wir immer Freundschaften. Du hast aber keine Freundschaft, sag ich mal, lang halten können, weil wir Musiker sind und Musiker reisen halt quasi zu anderen Ländern. Ich hatte aber das Glück, dass ich meinen Bruder Jimmy, der 1,5 Jahre älter ist wie ich, also wir sind zusammen genau die Zeit aufgewachsen. Wir waren eine Einheit. Wir waren zusammen Best Friends und zu zweit waren wir wie 10. Wir waren stark, wir haben uns blind verstanden, immer. Und bei den anderen, ja, unterschiedlich. Manche haben sich vielleicht einsam gefühlt und anderen halt quasi nicht. Aber wir waren zumindest immer 10 Geschwistern und mehr. Und dann der Erfolg kam, 94, da war ich 22, ne? Und dann waren die Kellys halt quasi in RTL, in der Bravo, überall. Also es war Maximum Erfolg. Man konnte sich auf der Straße fast nicht frei bewegen. Ich wieder schon. Ich war nicht Fokus, ich war nicht in der Bravo, der Angelo oder Paddy. Ich war mehr quasi einer von vielen. Deswegen war es für mich viel, viel einfacher. Und ich fand der Zeit mit der Erfolg für mich natürlich auch Wahnsinn, das erleben zu dürfen, dass wir in einem Konzert vor 10.000 Menschen spielen oder in Wien vor 250.000 Menschen oder in San Remo vor 600.000 Menschen, da mit Joe Cocker eine Duett zu machen, mit Pavarotti, mit Lionel Richie und bla bla bla. Und du denkst immer, ey, das hört gar nicht mehr auf, das ist doch absolut irre. Dann kriegen wir noch ein Echo überreicht von Tina Turner und dann verkaufst du 20 Millionen Platten, 300, dann spielst du in fast ganz Europa, in großen Arenen, in Stadions. Und klar, dieser Extremerfolg für einen jungen Mensch ist sehr gefährlich, weil ja, die Aufmerksamkeit ist auch enorm. Die Menschen halt quasi laufen hinterher. Du denkst, es kann sehr schnell passieren, dass du denkst, du bist was Besseres, als du eigentlich bist und bist eigentlich nur genauso ein Mensch wie jeder andere. Zwei Sachen haben
aber wie war denn das? Ich meine, seid ihr noch einigermaßen bodenständig dabei geblieben? Oder?
Nicht alle. Nee? Nicht alle. Ich schon.
Den Namen.
Ich bin am Boden geblieben, behaupte ich einfach. Zwei Gründe. Erstens hat mich der Marathon gerettet. Also keiner läuft einen Marathon, weil er Popstar ist. Das heißt, du musst trainieren und du musst laufen und musst dich quälen und ankommen. Das heißt, das hat mich Bodenständigkeit gegeben und auch Halt. Deswegen der Marathon und Triathlon war cool. Und die Marathonläufer oder Triathleten, das ist keine 1:1 Kelly Family Zielgruppe, eigentlich gar nicht. Deswegen da habe ich nur, sag ich mal, Akzeptanz oder Freundschaft geschafft durch meine, durch mein Machen, meine Leistung. Und wenn ich ehrlich bin, die meisten Freunde, die ich habe fast keine Freunde, sag ich mal, von der Musikbranche, Sportler. Da ticken wir, vielleicht teilen wir einfach eine gemeinsame Leidenschaft. Zweite Geschichte war, ich habe immer in der Company gearbeitet, in der Firma. Also wir haben eine GmbH und da bin ich bis heute noch seit 98 Geschäftsführer von diesem Unternehmen. Und dieses Company macht das Management und Backkatalog und hast du nicht gesehen, für die Familie. Und dann dieses Tagesgeschäft einfach. Und ich wollte immer Business. Ich habe dafür kein Geld mehr bekommen, aber ich wollte selbstständiger Unternehmer werden. Und das bin ich bis heute mit 46 und habe es nicht einen Tag bereut. Es ist eine gewisse Verantwortung, wenn du dann halt als ja, Selbstständiger dann auch noch eine ganze Reihe von Mitarbeitern hast, musst auch Geld verdienen, halt die Löhne bezahlen, Fixkosten, man hat feste Ziele, immer verfolgt, aber mir macht das Spaß, das ist mein Leben.
Sag mal, Kelly Family ist ja dann zu so einer Marke geworden, logischerweise. Sie hat so einen ganz speziellen Look auch. Das musst du mir verraten. Hat man sich da drin immer wohlgefühlt? War das so deins?
Ich schon, ja. Also ich weiß, nicht alle haben sich wohlgefühlt. Ich war immer jemand, der stolz war, einfach ein Kelly zu sein. Und wenn jemand blöd kam, sage ich, was bist du denn? Wir haben auf der Straße, als wir, sagen wir mal, keinen Erfolg hatten, wir haben immer so aufgetreten, als wären wir wichtig. Weil wir selber geglaubt haben, dass wir gut sind. Obwohl wir als Kelly Family, sag ich mal, musikalisch okay waren, aber jetzt nicht irgendwie die besten Musiker sind. Aber wir haben unsere drei Akkorde gekonnt, haben Songs gespielt und das hat irgendwie die Menschen berührt. Und das Look der Kelly Family, es gab zum Beispiel einen Spitznamen, Altkleidersammlung, Kelly Family. Wir haben vor der Erfolg uns, sag ich mal, Kostüme nicht leisten können, die, sag ich mal, irgendwie neu oder schick oder teuer sind, sondern halt unsere Look war so Volksmusik, Flohmarkt, Secondhand und aus so eine bunte, verrückte, sag ich mal, Look haben wir diesen ja, Spitznamen bekommen, Kelly Family Altkleidersammlung. Und später dann halt immer mehr, es ist flippiger geworden. Wenn man halt die Phasen sieht der Kelly Family, gab es den Kostümen, die haben sich oft verändert, aber die waren immer, sag ich mal, anders, sehr viel anders. Und nicht jeder fand es gut und man hat uns früher als Kellys ja, entweder beliebt oder gehasst. Es gab dazwischen nothing. Also es gab keinen, der sagte, nee, ich finde die Kellys, ich habe keine Meinung. Nein, man hat dafür oder dagegen. Das hat sich irgendwie erledigt. Die Lösung ist wahrscheinlich, dass alle Kelly-Hasser Kelly-Fans geheiratet haben. Also irgendwo, ich weiß es nicht, es sagt keiner mehr, Kellys sind doof und trotz, sag ich mal, Fake News und Internet und Posting und so, nichts. Es gibt nicht ein Schlagzeil. Das Comeback, Mai vorletztes Jahr begonnen und wir haben jetzt 2,5 Jahre hinter uns und es schreibt keiner was Doofes. Fehlt irgendwie. Fehlt nicht.
Kommen wir gleich nochmal auf dieses Comeback. Vom Comeback war ja damals dann erstmal das Ende. Ne? Also ja. so 2000 begann ja dann so ein bisschen so die Zeit des Umbruchs. Dann starb der Vater.
Ja.
2002 meine ich. Wie war das damals für euch? War das zur damaligen Zeit der richtige Schritt?
Ja, ich glaube schon, dass es Zeit war, einfach eine Pause zu viele waren müde, ausgebrannt, wir haben davor auf der Straße ewig gearbeitet, dann kam dieser Durchbruch, der ging 6 Jahre Maximum Erfolg, also Maximum. Und dann 2000 ist zum Beispiel Cutty Johnny gegangen, dann 2002 ist mein Vater leider verstorben und dann so gefühlt, es gab so eine kleine Gruppe bis 2004 und dann war das vorbei. Mein Bruder Patrick ist dann auch ins Kloster gegangen und dann zack, war es einfach. Für mich war das kein Problem, für einige von meinen Geschwistern ein großes Problem, weil auf einmal fehlt irgendwie hier meine Aufgabe, mein Beruf oder meine Geldquelle. Ich hatte schon durch den Sport Plan B und ich wusste auch immer, dass es irgendwann so weit kommt, spätestens mein Vater nicht da ist, dass wir uns nicht einig sind als Geschwistern, dass wir weitermachen. Und deswegen die Pause mit der Kelly Family jetzt in den letzten, ja, 12 Jahren, die dazwischen waren, gefühlt. Ich fand's gut. Jeder kann sich dann selbst auf sich selbst konzentrieren und selber stark sein. Viele von meinen Geschwistern hatten nur einen Plan, das war Kelly Family. Und dann war das von heute auf morgen vorbei und dann mussten sie sich neu orientieren. Ich hatte schon Plan B, C und D für mich und habe das so parallel gemacht. Und deswegen der Übergang für mich war kein Problem.
Hast du deine Geschwister in irgendeiner Form unterstützt während der Zeit?
Ja, immer. Ich unterstütze meine Familie immer. Jeder, der ein Haus braucht, Geld braucht, ein Auto braucht, kann er mich anrufen, kriegt er von mir sofort. Immer. Wenn es mir gut geht, dann muss man seiner Familie immer helfen. Familie ist das, was bleibt. Ich habe Geschwistern geholfen, die mich oft irgendwie im Arsch getreten haben und. Ich mache es aus Prinzip, weil meine Eltern mich so erzogen haben, dass ich einfach gehört.
2017, dann das Comeback. Damit konnte man nicht wirklich rechnen, oder?
Nein.
Dass das wieder so funktioniert?
Niemals. Also ich war derjenige, der sagte, Angelo, bist du crazy? Westfalenhalle, Dortmund?
Die ursprüngliche Idee kam von Angelo?
Ja, die ursprüngliche Idee war so, es gibt einen Anwalt, ich arbeite mit ihm seit 20 Jahren, ist ein Medienanwalt. Und er rief mich an und sagt, Joy, es ist Boris, lass uns mal, kriegen wir das hin? Comeback, Kelly Family, so? Ich sage, wow, sehr schwierig. Ich sage aber, der Schlüsselmann ist Angelo. Weil der Angelo ist der Jüngste und der versteht sich ganz gut mit den meisten. Weil er hat ja nicht wie ich so verbrannte Erde. Ne? Und ich sage, Boris, du kommst zu mir nach Hause und ich bestelle den Angelo von Irland und dann sitzen wir uns zusammen hin. Dann kam der Angelo, 5 Stunden Meeting und dann begann das. Ich verstehe mich auch ganz gut mit anderen. So habe ich dann halt diejenigen, die ich gut kann, Feuer irgendwie hier gegeben, Angelo. Und dann irgendwie nach ungefähr über ein Jahr war das soweit, dass wir sagen, okay, wir versuchen es. Und dann hat Angelo quasi mit Boris halt quasi die Leitung genommen und ich habe mich zurückgezogen. Und so ist es entstanden. Man hat mich gefragt, ich habe gesagt, pass mal auf, der Schlüsselmann ist Angelo, wir machen ein Meeting. Und dann gab es den ersten Termin, so schauen, ob jemand kommt. Und der Angelo sagte, Westfalenhalle. Ich sage, ja, Westfalenhalle war klar ein Hotspot für die Kellys, aber die ist so groß. Ich sage, Angelo, besser Krugerhalle, Essen, da passen so 7.000, 9.000. Die kriegst du aber auch mit 1.000 voll, da gibt es so Wände und Vorhänge. Und dann, weil wenn eine Halle mit 2.000 voll ist und da passen 9.000, dann ist die Stimmung total im Keller. Und der hat sich durchgesetzt und ich wusste, ich habe immer Plan B, wenn es das nicht voll kriegen, dann rufe ich meine ganzen Laufvereine, dann stopfen wir das irgendwie voll oder wie auch immer. Und dann ging der Vorverkauf und durch der digitale Welt hat sich die Musikbranche stark verändert. Man ist in Dialog mit Menschen, die einen mögen. Und dann ist das Konzert im Vorverkauf gegangen. Ich war laufen und dann kam ein Anruf, um 10 Uhr fing der Vorverkauf, kam ein Anruf um 8 Minuten nach 10. Ich, hallo, wer ist da? Joy, ich bin's, Martin. Ich krieg keine Karten. Ich sag, ja, weil du kriegst keine Karten. Kannst du mich auf die Gästeliste setzen? Ich sag, warte mal. Der Vorverkauf hat doch vor 8 Minuten angefangen. Wir haben 8 und 10 Uhr jetzt. Ich sag, es ist weg. Dann rief mein Bruder Anjo 2 Minuten später an, sagt, Joy, das Konzert ist weg. Also das Konzert war ausverkauft in 17 Minuten. Und wir dachten, abgefahren. Wahnsinn, wie geht das? Dann, das waren geplant, ein Konzert mit 2 Optionen. Der zweite war ausverkauft in 30 Minuten, der dritte war ausverkauft innerhalb von 1-2 Stunden. Und dann hat man da so knapp 40.000 Menschen und fragt sich, Wahnsinn. Und dann kommt eine Platte raus. Die Platte geht von 0 auf 1. Verkauft sich in Deutschland 500.000 Einheiten in einer Zeit, wo man überhaupt keine CDs verkauft. Dann eine Tour. 500.000 Menschen in 7 Ländern. Wupp, alles weg. Und jetzt das ganze Wahnsinn weiter. Verrückt. Ich habe damit niemals gerechnet.
Ja, und das Album We Got Love hat dann ja auch super funktioniert.
Ja, es hat sich in Deutschland, sind jetzt bei 500.000 Einheiten und jetzt bald bei 3-fach Platin.
Mhm. Und jetzt das aktuelle Album?
Aktuelle Album, 25 Years Later, mhm. Ist jetzt in den Charts von 0 auf 2 diese Woche oder letzte Woche. Und ich bin gespannt, wie das sich verkauft, aber der Kritik ist von den Fans bis jetzt ganz gut. Die finden das Album gut. Ich finde das Album auch sehr gut. Hat Angelo produziert, mhm. Hat einen Top-Job gemacht. Mhm. Und es läuft. Es läuft alles und es ist ganz schön verrückt.
Joey, ich würde gerne noch so 2-3 Stunden mit dir quatschen. eine Geschichte habe ich aber noch. Ich habe es gesehen, ich habe es gelesen. Du hattest oder ich sag mal anders, du hast auch einen gewissen Bezug zu Rammstein.
Ja.
Till Lindemann. Ihr habt ein Projekt gehabt. Was war das?
Vor 2,5 Jahren haben wir in Alaska den Yukon runtergepaddelt. Yukon ist der große Fluss, der startet in Kanada.
Im Kanu.
Im Kanu, im kanadischen Kajak. Und da sind wir dann fast 500 Kilometer zusammen gepaddelt. Und dieses Gebiet in Yukon, wo wir gepaddelt sind, das ist so, da gibt es keine Straßen. Das ist Grizzly-Land. Das ist wirklich die Bären und das ganze volle Programm. Das ist Naturschutzgebiet. Das sind 100 Kilometer. Und dann fährt man halt dieser große Fluss, der ist doppelt so breit wie der Rhein und viel mehr Wasser. Da kommt das ganze, sag mal, Wasser aus Kanada und geht dann halt bis zum Meer raus.
Aber wenn man euch beide jetzt erstmal sieht, also ihr seid auf eure Art irgendwie beide extrem. Er provoziert natürlich auch gerne mal oder hat auch immer gerne provoziert. Woher kennt ihr euch? Also ihr wirkt trotzdem relativ ungleich.
Ich bin Fan von Rammstein.
Okay, und wo habt ihr euch kennengelernt?
Früher, vor 20 Jahren, da gab es die Bravo Supershow. Da haben wir als Kellys immer so ein Otto bekommen. Und Rammstein hatte damals mit ihrem ersten großen Album Ein Mensch brennt, Rammstein, halt den Durchbruch. Dann haben die halt für den, Kategorie Heavy Metal die Otto bekommen. Und ich wollte Foto mit Rammstein machen und die wollten das nicht. Und aber ich bin als Fan auch Marathonläufer und dann habe ich das hingekommen und dann habe ich dann halt gequatscht doch die Parallelen sind ein bisschen schon da. Ich meine, das Musik ist ja etwas anders, Kelly Family und Rammstein, aber Till ist ursprünglich ein Profisportler. Der war ja früher Schwimmer. Okay. Der war ja Europameister und Olympionik, also DDR-Kader, richtiger Spitzensportler. Und da sind die Parallelen,
halt wieder,
Sport und Musik, und der ist heute noch super fit, also der ist der kommt vom Leistungssport.
Okay, wie kam es dann zu der Idee, mit dem Kanu auf dem Yukon runter zu paddeln?
Das war, ich glaube, meins oder seine Idee, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte vorgeschlagen Kanada, der hatte vorgeschlagen Russland. Ich kannte, sag ich mal, den Yukon ganz gut, weil ich schon einige Mal in Alaska und in Kanada den State Yukon, und da habe ich das vorgeschlagen und der war sofort dafür, und dann sind wir hochgeflogen und haben das gemacht und das war großartig.
Joey, du bist ein spannender Kerl. Ich danke dir für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Ich wünsche dir ja ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg beim Spendenmarathon und häng dich ordentlich ins Zeug, dass die Kinder davon profitieren.
Danke, ich freue mich sehr. Schauen Sie rein, spenden Sie was, helfen Sie bitte auch mit. Dankeschön.
Danke, tschüss.
Danke, tschüss.
Das war der Mediengruppen-Podcast mit Joey Kelly. Ihr dürft euch auf ihn und seine neue Herausforderung beim nächsten Spendmarathon am 21. November freuen. Lasst es euch gut gehen und vergesst das Abonnieren bei AudioNow, Spotify und iTunes nicht. Ich sage tschüss und bis bald.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.